Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Meinathlet Leichtathletik Podcast. Gestern gewann sie noch den Weitsprung mit 6,64 Meter beim ISTAF in Düsseldorf. Und heute ist sie schon im Meinathlet Leichtathletik Podcast am Start. Michaela Sani sprang im vergangenen Jahr in Weinheim auf unglaubliche 6,91 Meter. Und diese Hallensaison läutete sie vor wenigen Wochen mit dem zweitweitesten Sprung ihrer Karriere 6,72 Meter ein. Deshalb wollte ich von der U23-Athletin natürlich wissen, wie ihr Trainingsalltag aussieht, wie sie zur Leichtathletik gekommen ist und weshalb sie vor ihrer ersten deutschen Meisterschaft erstmal groß shoppen war.
Mein schönster Wettkampf bis jetzt war der Wettkampf, wo ich meine erste internationale Medaille gewonnen habe. Es ist der schönste Wettkampf, weil ich aus einer Verletzungspause rauskam, die ein Jahr lang ging, sehr frustrierend war und so. Und es einfach die Kirsche auf der Sahnetorte war, quasi bei einem internationalen Wettkampf teilzunehmen, dann schmerzfrei zu springen und dann noch eine internationale Medaille mitzunehmen. Es hat wirklich alle Emotionen in mir geweckt.
Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Mika.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Ja, es freut mich, dass du heute Abend Zeit für eine gemeinsame Folge gefunden hast. Wir sind ja wirklich mitten in der Hallensaison 2024 und im Prinzip geht es ja jetzt wirklich Schlag auf Schlag für dich. Deswegen, ich steige mal direkt ein mit deinem ersten Wettkampf auch in dieser Saison. Im letzten Jahr mit 6,91 Meter hast du in Weinheim richtig einen rausgehauen. In diesem Jahr bei dem Meeting in Dortmund, bei dem Sparkassen-Meeting, dem ersten Wettkampf auch in dieser Saison, 6,72 Meter. Ich glaube, das ist der zweitweiteste Sprung auch deiner Karriere bisher gewesen. Wie hast du dich im Nachhinein nach so einer Leistung gefühlt?
Also man muss ja dazu sagen, dass das mein Saisoneinstieg war. Und bei dem Saisoneinstieg gehe ich ohne Erwartungen rein. Da geht es eher darum, die Puzzleteile, die man quasi im Training aufgebaut hat, zusammenzufügen und zu schauen, okay, wie fühlt es sich jetzt an, vom ganzen Anlauf aus zu springen? Weil das machen wir beispielsweise im Training nicht, weil dann sonst die Belastung zu hoch wäre. Und genau, und dann war ich wirklich sehr überrascht, als ich die Zahl gesehen habe. Klar, ich habe schon gemerkt, dass sich das ziemlich rund anfühlt und dass dann eine gewisse Leichtigkeit dabei ist, die ich vielleicht im vergangenen Jahr nicht so hatte. Aber wie gesagt, ich bin halt ohne Erwartungen da reingegangen. Ich wusste, ich bin relativ fit. Und dann, ich glaube, man hat es auch gesehen, dass ich überrascht war, bisschen, aber auch wirklich sehr dankbar in der Situation, dass es dann doch so ein guter Einstieg war.
Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Bei mir war es früher immer so der erste Wettkampf der Saison. Da war auch immer so ein bisschen Unsicherheit mit dabei, weil eine Trainingssituation, das ist das eine. Man hat die Zahlen und Zeiten und Weiten, die man im Training gesprungen ist oder auch gelaufen ist. Aber ein Wettkampf ist einfach immer noch mal was anderes. Bist du auch mit so einer Art Nervosität, die man typischerweise vor dem ersten Wettkampf der Saison hat, da reingegangen? Oder war es wirklich so locker, wie du es ja auch gerade beschrieben hast?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich da nervös war. Ich konnte das auch nicht so wirklich greifen, dass auch schon die Wettkämpfe da sind, weil normalerweise steigt man die Vorbereitung ein und ist meistens so, wow, der erste Wettkampf, der ist noch so weit weg und jetzt kam das jetzt schneller als gedacht, muss ich sagen. Und ja, wie gesagt, ich fand es einfach surreal, eine gewisse Nervosität war schon da, aber ich sehe das halt immer, wie gesagt, als Einstieg und ich mache mir da keinen Druck und mache mir keine Erwartungen und will einfach Spaß haben in dem Moment. Und genau, und das war so quasi der Key, damit ich nicht so nervös bin für den ersten Wettkampf. Genau, es ist einfach so ein Reinschnuppern.
Und dann ging es ja wirklich eine Woche danach direkt weiter bei dir in Sindelfingen im Glaspalast. Bist du ja dann über die 60, über die 200 und über die 4x200 Meter an den Start gegangen. Also dann von der Weitsprunggrube auf die Sprintbahn. Wie war das? Und es war ja dann auch wirklich ein voller Wettkampftag. Ich sag mal 200 und dann noch die Staffeln hinten drauf. Das ist ja dann auch schon ein ordentliches Programm.
Ich würde sagen, dass ich glaube ich beim Sprint sogar mehr Angst hatte oder nervös war als beim Weitsprung, weil beim Weitsprung hat man schon gewisse Routinen und ich kenne die Abläufe und die Leute und alles und für mich, ich sprint halt nicht so oft im Wettkämpfen und einfach diese ganze Atmosphäre, auch am Start zu stehen, auf das Kommando zu warten, das ist für mich irgendwie noch nicht so etabliert gewesen und das war halt auch aufregend, aber zum Glück waren meine Trainingskollegen auch dabei und wir haben uns halt gegenseitig unterstützt Und die waren auch bei mir und haben versucht, mit mir zu reden und zu sagen, dass alles gut ist. Und das macht es dann schon einfacher.
War das dann aber auch noch ein Wettkampf, den man eher so unter Trainingsgesichtspunkten genutzt hat? Weil, dass man einfach sagt, das ist ein Training unter Wettkampfbedingungen, um vielleicht nochmal die Schnelligkeit so ein bisschen zu verbessern oder auch die Schnelligkeitsausdauer, Wettkampfhärte? Oder sind Sprintwettkämpfe tatsächlich auch immer ein Teil deiner normalen Saison?
Also Sprintwettkämpfe habe ich schon immer in meine Weitsprungsaison eingebaut, wenn da Zeit dafür ist, um halt auch die Geschwindigkeitsentwicklung zu fördern. Das ist ja eine meiner Stärken. Und dann halt auch einfach eine andere Belastung zu haben, als jedes Wochenende zu springen, dass man sagt, okay, dass man mal einen Sprintwettkampf einbaut. Und zum Glück haben wir genug Leute bei uns im Verein, dass wir eine Staffel laufen. Und Staffel beispielsweise, die hat so einen bestimmten Adrenalinkick, den ich gerne auch mitnehme. Deswegen machen wir das schon gerne, wenn da die Zeit dafür ist.
Ja, und auch da, du warst ja sowohl über die 60 als auch über die 200, bist du ja dann mit einer neuen persönlichen Bestzeit ins Ziel gekommen. Also da zeigt sich, dass das Training offensichtlich in den letzten Monaten wirklich sehr, sehr gut lief.
Auf jeden Fall. Also ich hatte auch keine Erwartung, aber was klar war, ist, dass ich viel schneller geworden bin während der Vorbereitung. Und ich habe eigentlich schon erwartet, dass da sich meine Zeit verbessern könnte. Aber es ist noch was anderes, das halt im Wettkampf umzusetzen. Ja. Aber dadurch, dass ich auch nicht unbedingt eine Sprinterin bin, dann gibt's da keine Erwartungshaltung, außer von mir selbst und vielleicht meinem Trainer. Genau, also war ich schon sehr glücklich, als ich da die neuen PBs gesehen habe.
Bevor wir aber so richtig ins Training einsteigen, wird mich natürlich interessieren, wie du irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen bist. Weil ich sag mal, vom ersten Training bis zu einem Sprung auf 6,91 Meter ist es ja auch schon doch ein recht weiter Weg. Deswegen an der Stelle, kannst du dich noch an deine Anfänge in der Leichtathletik erinnern?
Ja, auf jeden Fall. Also man kennt es ja immer, dass man halt in der Schule bei Bundesjugendspielen da die Berührungspunkte mit der Leichtathletik hatte. Und bei mir war es in der Grundschule schon klar, okay, ich war so, man hat es ja in der Klasse immer so gehabt, die schnellsten drei, und ich war immer in der Top 3 mit meinen Klassenkameraden, und wir haben uns immer gebettelt. Und ich weiß noch, in der 4. Klasse kam mal mein Rektor auf mich zu, und der war auch mein Sportlehrer, muss man dazu sagen, und meinte zu mir, okay, Leichtathletik, es könnte dir echt liegen, kannst du dir mal überlegen. Da war es zwar im Kopf, aber ich habe es dann zu dem Zeitpunkt noch nicht begonnen. Und dann bin ich auf die weiterführende Schule, also aufs Gymnasium. Und da kam mein Sportlehrer auch auf mich zu, also der vom Gymnasium. Der war mein Sport- und Deutschlehrer. Und eines Tages kam er zu mir ins Klassenzimmer und meinte dann, hat eine Nummer an die Tafel geschrieben und meinte, Michael, wenn du dich da nicht meldest, dann kriegst du eine schlechte Note, so nach dem Motto. Und dann habe ich mich halt dementsprechend dann bei diesem Verein gemeldet. Das war dann auch in Karlsruhe. Und dann bin ich ins erste Training gegangen, und wie es dann ist, da macht man halt immer mehr und immer weiter.
Also hat er auch einen gewissen Anteil an den 6,91 Meter aus dem vergangenen Jahr quasi?
Ja, vielleicht so klein.
Aber ich sag mal, von diesem ersten Training, was du da begonnen hast, bis zu dem Niveau, was du heute erreicht hast, da spielt ja auch eine gewisse Professionalisierung mit rein. Also gab es irgendwann einen Moment, nachdem du gesagt hast, okay, ich möchte mich jetzt wirklich mehr mit der Leichtathletik beschäftigen oder mit dem Weitsprung und vielleicht da auch in Richtung Profisport gehen?
Also bei mir war es immer so, dass viel Motivation und Spaß bei mir hineingespielt hat, und das war auch immer der große Faktor. Man fängt halt mit dem ersten Training an, trainiert ein bis zweimal die Woche maximal, wenn man noch ein Kind ist. Und dann kam es halt dazu, dass mit der Kaderzugehörigkeit, also bei mir war es jetzt Landeskader, dass man dann auch motiviert ist, quasi mehr zu machen. Aber es war immer noch so, okay, Leichtathletik ist ein Hobby, mache ich während der Schule, es macht Spaß, ich sehe meine Freunde jeden Tag. Und ich glaube, bei mir, wo ich dann gemerkt habe, dass es wirklich ernst wird, ist bei meiner ersten deutschen Meisterschaft. Das war in der U16 in Bremen, ich glaube 2017. Und da war mir noch gar nicht bewusst, was eine deutsche Meisterschaft ist. Ich wusste, okay, ich fahre dahin. Meine Mutter war da auch dabei. Und meine Mutter zum Beispiel kommt aus Kamerun und sie kennt diese Welten gar nicht. Und wir waren beide quasi neu. Und dann waren wir da und haben dann gemerkt, huch, okay, so langsam wird's ernst. Das ist schon ein großes Ding. Und wir haben auch da einen Fehler gemacht, einen ganz großen Fehler. Wir waren davor shoppen. Dann war ich komplett am Ende vor dem Wettkampf selbst, weil uns einfach nicht bewusst war, wie wichtig der Wettkampf eigentlich ist. Und ich meine, obwohl ich nicht wirklich fit war, in Anführungszeichen, wurde ich Vierte. Auch im Weitsprung bin ich da gestartet. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, so langsam nimmt der Sport oder die Leichtathletik eine gewisse Ernsthaftigkeit in meinem Leben ein. Und es könnte eine Richtung einschlagen, die Richtung Professionalität geht.
Ich stelle mir die Situation gerade ziemlich lustig vor, wie ihr mit den Einkaufstaschen im Stadion auftaucht und dann doch alles eine Nummer größer ist als geplant. Also.
Das war eigentlich nur so, ich hatte meine Sportschuhe zu Hause vergessen und dann haben wir ein Outlet gesehen und das war das erste Mal, dass wir in einem Outlet waren und dann haben wir gedacht, okay, nehmen wir halt noch ein bisschen mehr mit.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich das dann eingebrannt hat und dass das dann tatsächlich auch so ein Schlüsselmoment war, nachdem du gesagt hast, jetzt will ich nochmal ein bisschen mehr an den Stellschrauben drehen und mal gucken, was hier so wirklich geht. In den Jahren danach warst du ja dann tatsächlich auch für ein Jahr in Nebraska, in den USA, im Ausland, über ein Sportstipendium und bist dann aber auch wieder zurückgekommen nach Deutschland in deine Trainingsgruppe hier nach Karlsruhe. Wie war denn diese Zeit zurückblickend für dich? Weil ich sag mal, das ist ja dann auch nochmal eine ganz spezielle Situation, da wirklich die Familie und vielleicht so das gewohnte Umfeld hinter sich zu lassen und dann nicht nur 50 Kilometer wegzuziehen, sondern 6.000, 7.000 Kilometer.
Es war ein schwieriger Schritt für mich, in die USA zu gehen, auf jeden Fall, weil ich halt ein Familienmensch bin. Aber mir war es genauso wichtig, halt auch ein gutes Umfeld für meinen Sport zu schaffen. Und damals, als ich so relativ jung war, mit 16 oder 15, habe ich einfach gemerkt, dass mir das in Deutschland nicht so wirklich gegeben wird, dadurch, dass ich keine Kaderzugehörigkeit hatte und mich trotzdem immer verletzt habe, mit Physiotherapie gekämpft habe, da Termine zu bekommen. Und dann, das war dann halt so quasi die erste Motivation, in die USA zu gehen. Dann hatte ich 2021 ja eine sehr gute Saison, wo ich dann halt auch meine erste internationale Medaille bekommen habe. Und dann habe ich aber mich trotzdem dazu entschieden, in die USA zu gehen, einfach weil ich noch so jung war und ich nicht wusste, okay, zu welchem Zeitpunkt habe ich nochmal die Chance, im Ausland meinen Sport oder auch ein Studium auszuleben. Ja. Und so grundsätzlich war die Zeit in Nebraska eigentlich ganz gut. Ich musste aber leider zurückkommen, weil einfach die Trainer-Zusammenarbeit nicht gut war. Da haben wir uns einfach nicht verstanden. Aber ich habe zum Beispiel super tolle Freunde kennengelernt da.
Gab es vielleicht auch rückblickend irgendwas, was du gerne im Vorfeld über die Zeit in den USA gewusst hättest?
Also genau, wie gesagt, also ich war halt gut gebrieft. Ich habe auch mit vielen Leuten geredet, die schon in den USA waren. In Deutschland habe ich auch mit vielen Leuten geredet und ich hatte quasi Grenzen und einen Plan, den ich mir gesetzt hatte. Und da habe ich gesagt, zum Beispiel bis zu dem Zeitraum gebe ich mir und gebe dem eine Chance, aber danach ziehe ich auch die Reißleine und dann ist es auch egal, wenn ich da mit dem eingezogenen Schwanz wieder nach Deutschland komme, aber wenn es für mich letztendlich das Beste ist, dann doch in Deutschland zu trainieren, weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon bei meinem jetzigen Trainer Udo Metzler war, dann ist es halt so. Aber ich wusste dann halt, okay, ich habe die Chance wahrgenommen und werde das nicht bereuen, dass ich nicht hingegangen bin. Aber an sich, ja, ich war ready.
Aber schon auch sehr, sehr klare Entscheidungen, auch dafür, dass du da ja auch noch recht jung warst. Woher kommt das, dass du da auch gesagt hast, okay, ich setze mir hier eine Deadline, bis dahin gebe ich dem eine Chance und wenn es dann geklappt hat, super, wenn nicht, gehe ich zurück. Wurde dir das so in die Wiege gelegt oder durch was ist das, dass du da so straight bist?
Also wie gesagt, meine Mutter spielt eine sehr große Rolle in meinem Leben und ich glaube, so wie sie uns erzogen hat, ich habe noch zwei jüngere Geschwister, war es immer wichtig, dass wir unserem Herzen vertrauen, dass wir uns Grenzen setzen und dass und auch immer in Absprache mit ihr Sachen machen. Und sie hat mich auch viel unterstützt. Und ich habe auch, es war nicht eine leichte Entscheidung, quasi zurückzukommen. Man kämpft ja auch mit Sachen wie Ego. Und wie gesagt, Leute haben mir auch gesagt, ich soll nicht in die USA. Aber mir war es dann wichtig, was für mich am besten ist. Und für mich war es dann letztendlich am besten, zurückzukommen. Und da hatte ich echt Glück, wie gesagt, meine Mutter und auch mein Trainer und einfach grundsätzlich, wie ich als Mensch geformt wurde durch meine Erziehung, dass ich da einfach Vertrauen habe. Besonders auch der Gedanke, dass alles aus einem Grund passiert, hat mir geholfen. Und dass nicht alles, was schlecht ist, hat auch nur, oder nicht jede Situation hat nur schlechte Seiten und hat auch gute Seiten, ja, beispielsweise. Und wie gesagt, ich habe zum Beispiel einer meiner engsten Freunde da kennengelernt und ich denke bis heute noch, dass ich deswegen, ja, in die USA gegangen bin.
Ja, und vielleicht manchmal, wenn man in Situationen steckt, dann fühlen die sich vielleicht erstmal schlecht an, aber wenn man dann rückblickend nochmal drauf schaut, sieht man dann doch, dass man da vieles Positive auch rausziehen konnte.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mein Physio beispielsweise meinte, dass als ich aus den USA zurückgekommen bin, dass ich zu einem schönen Diamanten gepresst wurde. Dass es mir in meiner Persönlichkeitsentwicklung super viel, ja, gebracht hat. Und allein schon dieser Kommentar macht es zu 100% wert, dass ich gegangen bin.
Ja, das kann man, glaube ich, wirklich gut nachvollziehen. Aber erzähl mal an der Stelle so ein bisschen was jetzt über dein Trainingsumfeld hier in Karlsruhe.
Also aktuell ist es so, dass ich aus Karlsruhe komme und einen Teil auch in Karlsruhe trainiere. Aber seit letztem Jahr, 2023, bin ich ja jetzt beim SCL Heel Baden-Baden. Das heißt, wir haben auch eine Trainingseinheit in Baden-Baden. Und dadurch, dass in Karlsruhe die Europahalle quasi saniert wird, müssen wir aber nach Mannheim fahren, da zum Bundesstützpunkt, weil es so die einzige Halle ist, die so in der Nähe ist. Und aktuell bin ich einer der Ältesten in meiner Trainingsgruppe mit 21. Die anderen sind eher jünger als ich, so 2, 3, vielleicht auch 4 Jahre jünger. Und wir bestehen aus 7 Mann oder Frauen.
Alle aus dem Bereich Sprung oder Sprung-Sprint oder komplett bunt gemischt?
Es ist Sprung, Sprint und mittlerweile haben wir auch einen Mehrkämpfer, der auch viele Sachen von meinem Trainer, ja, abdecken lässt. Aber es war schon immer sehr Sprung- und Sprintlastig in Udos Gruppe.
Aber wie sieht denn dann so eine typische Trainingswoche aus? Also ich sag mal, jetzt mitten in der Hallensaison wird das Training wahrscheinlich schon so ein bisschen runtergefahren werden. Aber wenn man mal so auf die, ich sag mal, letzten 6 bis 4 Wochen vor einer Saison blickt, was hast du da Montag bis Sonntag so auf dem Trainingsplan stehen?
Also bei uns ist so, dass wir montags so eine allgemeine Trainingseinheit haben, also bisschen Technik, bisschen Koordination, bisschen Stabis, weil wir da auch nicht in der Leichtathletikhalle trainieren, sondern in der ganz normalen Sporthalle in Baden-Baden. Dann ist dienstags Techniktag, also das heißt an die Grube, dann vielleicht auch ein paar Starts, sollte ich mal einen Sprintwettkampf machen und Läufe. Mittwochs ist dann Kraft. Und das in Karlsruhe und dann donnerstags wieder Technik, freitags Kraft und Sonntag quasi wieder Technik und Läufe.
Was macht ihr im Krafttraining genau?
Im Krafttraining machen wir, also bei mir relativ spezifische Weitsprungübungen, also so Aufsteiger oder so. Oder auch jetzt in der Phase machen wir viel Maximalkraft, also an der Beinpresse oder schnelle Kniebeuge. Auf jeden Fall machen wir viele aktive Sachen, die dem Weitsprung sehr ähneln, damit, okay, dieser Umschwung von, sagen wir mal, Schnelligkeit und Kraftentwicklung gut gelingt. Das heißt, schnelle Kniebeugen, Sprünge in der Beinpresse, Knieheber, genau.
Und mit was für Gewichten kannst du da so einen groben Überblick geben?
Also jetzt zum Beispiel, ich hatte heute Krafttraining und da haben wir schnelle Kniebeugen gemacht mit 100 Kilogramm. Dann die Sprünge in der Beinpresse sind dann eher leichter, da es darum geht, einfach nur diesen Wechsel von Kraft und Schnelligkeit umwandeln zu können. Dann Umsätze machen wir mittlerweile auch, seitdem ich aus den USA zurück bin. Aber das mache ich noch nicht so lang. Da bin ich jetzt bei 55 Kilo. Aber ja, das geht halt eher schon in Richtungen, die, wie gesagt, Maximalkraft gehen. Das sind dann auch weniger Wiederholungen, genau.
Und wie sieht das Techniktraining im Speziellen für den Weitsprung aus?
Es ist eigentlich immer gleich. Also wir machen, bei mir ist halt so, vorher mache ich beispielsweise ein paar Abläufe in Sprintspikes und ein paar Starts und da habe ich so ein bisschen schon die Schnelligkeit mit dabei. Und dann gehen wir an die Weitsprunggrube und dann fangen wir mit Anlaufkontrollen an. Dann 3 Stück maximal oder 4 Stück. Und dann machen wir Sprünge aus verkürzten Anlauf, also so 2/3 Anlauf, ganze Sprünge, also mit Landung. Genau. Und da machen wir so 6 bis 8 Sprünge. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit der Technikeinheit. Und dann kommen halt noch Läufe am Ende. Aber das wäre dann wieder das Läuferische.
Und aus diesem Grund war tatsächlich dann auch jetzt der erste Wettkampf in der Saison auch quasi so ein Techniktraining, bei dem man mal aus dem Vollen abgesprungen ist und die einzelnen Puzzleteile mal zusammengeführt hat.
Genau, deswegen finde ich das Bild Puzzleteile sehr gut, weil man trainiert nie alles gemeinsam quasi, weil sonst die Belastung zu hoch wird und man schaut halt einfach im Wettkampf, wie man die Puzzleteile zusammenbekommt.
Und wie sehen dann die Tempoläufe aus, die ihr dann im Training noch habt? Sind dann da auch schon mal 200 damit dabei, wie jetzt im Wettkampf oder vielleicht auch noch was Längeres?
Nee, also wir gehen eher über die Unterdistanz und das Längste ist 150. Die sind jetzt, sagen wir mal, in der Wettkampfsaison oder hinsichtlich auf dem Weg zur Wettkampfsaison werden die dann natürlich immer schneller und es sind einfach kleinere Umfänge. Das heißt, statt 5x150 sind es dann nur noch 2 bis 3x150 oder 150er und 200er und dafür lange Pausen und sehr knackig. Also ist eigentlich schon in Anführungszeichen am Limit. Also das ist dann sehr knackig, aber es macht dann auch Spaß.
Und kommen bei den, zum Beispiel bei den Technikeinheiten oder auch bei den Sprints, kommt da technisches Equipment noch mit irgendwie auf die Bahn oder ins Stadion, sei es Lichtschranken, Videoaufzeichnung oder Dartfisch, um so eine Bewegungsanalyse durchzuführen? Oder ist das alles nur im Austausch mit deinem Trainer?
Also mein Trainer hat mittlerweile ein iPad, um das auf jeden Fall aufzunehmen. Das ist mittlerweile sein Basisequipment. Und in Mannheim gibt es eine Lichtschranke, die in so einem Schlauch aufgebaut ist. Das benutzen wir auf jeden Fall. Und am Anlauf bei mir auch. Dieses Jahr hatten wir das Glück, dass wir viele Trainingslager hatten und das letzte Trainingslager war zum Beispiel auch ein Biomechanik-Trainingslager. Das nutzen wir bei mir explizit dann auch noch. Genau, also
wo
eigentlich
war das genau?
Auf La Palma.
Gehört La Palma auch zu den Kanaren?
Ja.
Ah,
ja.
Okay. Ist immer mehr im Kommen tatsächlich, seit 3-4 Jahren. Sieht man das immer mehr und da ist auch biomechanisch tatsächlich auch mittlerweile viel möglich, was die Auswertung angeht?
Ja, also wir haben halt den Biomechaniker vom DLV aus, der halt mitkommt und sein Equipment mitnimmt. Aber die versuchen da auf jeden Fall viel gut Werbung dafür zu machen und versuchen es angenehm zu gestalten für die Athleten, die da sind.
Was würdest du denn sagen, wo liegt denn deine größte Stärke und wo sind vielleicht noch Potenziale, die du noch nicht ganz ausgeschöpft hast?
Also meine größte Stärke ist auf jeden Fall meine Schnelligkeit und dass ich diese halt auch im Sprung mitnehmen kann und umsetzen kann. Genau, also das sieht man dann auch vielleicht ein bisschen, wenn man meine PBs anschaut, dass das relativ okay ist für eine Weitspringerin.
Ja, absolut.
Und wo es bei mir noch ein bisschen hakt oder Reserven sind, ist halt die Kraftentwicklung auf jeden Fall. Ich wurde auch, sagen wir mal, ein bisschen zurückgeworfen, besonders was mein Sprungbein angeht, weil ich da immer Fußprobleme habe und da auch ein bisschen schwächer bin. Aber daran haben wir auch dieses Jahr stark daran gearbeitet, dass ich da wieder ausgeglichener bin. Aber im Kraftbereich kann ich auf jeden Fall noch was ändern und in der Technik sind auf jeden Fall auch noch ein paar Stellschrauben.
Arbeitest du mit einer Mentaltrainerin oder einem Sportpsychologen zusammen? Weil ich sag mal, gerade auch im Sprungbereich ist ja der Kopf in gewissen Situationen alles entscheidend.
Also aktuell arbeite ich nicht mit einer Psychologin oder Mentaltrainer zusammen. Bei mir ist es eher so bei Bedarf. Also bei internationalen Wettkämpfen gibt es ja auch immer die Möglichkeit oder auch im Trainingslager da mit jemandem zu reden, sollte was sein. Und ich bin da auch immer offen. Aber dadurch, dass ich auch beispielsweise Christin bin, habe ich da auch viel, schöpfe ich auch viel Kraft da heraus quasi. Und ich arbeite auch aktuell mit einem Neuroathletik-Trainer zusammen. Und der hilft mir auch so ein bisschen, ein paar Stellschrauben, sei es auch mental zu drehen, genau.
Wie kann ich mir die Zusammenarbeit mit dem Neurotrainer vorstellen?
Also es ist so, dass wir uns 1 bis 2 Mal im Monat treffen, dann gibt es gewisse Beschwerden. Bei mir sind es jetzt zum Beispiel der Fuß oder so. Und dann zeigt er mir Übungen, damit ich auch auf nervlicher Ebene oder auch auf neurologischer Ebene diese vielleicht beeinflussen kann. Dann, er hat halt diesen Überblick über dieses Nervensystem. Ja. Und er hat mir beispielsweise auch Atemübungen gezeigt, die einen Nerv ansteuern, um auch ruhiger und entspannter zu sein, sollte ich in Stresssituationen sein. Und in regelmäßigen Abständen treffen wir uns einfach und schauen, was für mich funktioniert hat und was nicht und wie wir es verbessern können.
Also wenn man dir so zuhört, ist es ja schon ein allumfassend, kann man sagen, was der Sport in deinem Leben einnimmt. Also das tägliche Training, Physiotherapie, noch weitere Trainingsmaßnahmen. Was treibt dich denn im Kern an, wirklich so viel für den Sport zu geben?
Es macht mir einfach Spaß. Also es hat sich ja nicht, es ist nicht so, dass der Sport einfach kam und mir ins Gesicht geschlagen hat und meinte, bam, ich bin da und du musst jetzt Leistung geben. Es hat ja allmählich angefangen. Ich wurde in keiner Weise irgendwie unter Druck gesetzt und es war einfach ein natürlicher Vorgang. Und es hat sich einfach so eingebürgert, sagen wir mal, in meiner DNA, wie zum Beispiel schlafen gehen und aufstehen oder so. Und es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß. Ich habe so viel bekommen. Das heißt, Leute kennengelernt, die Welt gesehen. Also ein Teil der Welt, noch nicht alles. Leute kennengelernt. Ich habe mich weiterentwickelt und es gibt mir einfach so viel, dass es sich einfach lohnt, dran zu bleiben.
Ja. Was sind denn dann so die Ziele für jetzt erstmal die Hallensaison und dann vielleicht auch für die Freiluftsaison 2024?
Also für die Hallensaison ist es auf jeden Fall quasi, meine Bestleistung habe ich ja schon. Also für die Hallensaison ist es auf jeden Fall, ist zum Beispiel ein großer Saisonhöhepunkt die Hallen-WM. Und das streben wir auch an, dran teilzunehmen und da auf jeden Fall mindestens Top-8-Platzierung zu machen, weil es bei meinen letzten internationalen Meisterschaften nicht so gelungen ist, aufgrund meiner Fußprobleme und dann halt quasi vielleicht auch an der Olympianorm zu kratzen, weil das auch ein großes Ziel ist für dieses Jahr, was auch die Freiluftsaison quasi betrifft. In der Freiluftsaison kommen ja auch die Europameisterschaften dazu in Rom. Und das wollen wir versuchen auch mitzunehmen. Und ja, wie gesagt, die Olympischen Spiele in Paris wären auf jeden Fall auch etwas, mit dem wir oder ich besonders liebäugle. Genau.
Ist ja auch nicht so weit weg von Karlsruhe.
Also, nee, kann man TGV nehmen. Ja. 2,5 Stunden ist man da.
Das Sportjahr 2024 ist wirklich vollgepackt, so mit einigen Highlights. Das muss man wirklich mal sagen.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Da wünsche ich dir dann auch auf jeden Fall alles gut und drücke dir ganz fest die Daumen. Und dann würde ich vorschlagen, schauen wir jetzt auf die 5 Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste, was war denn so bisher rückblickend dein schönster Wettkampf? Auch jetzt unabhängig vom Ergebnis, einfach der mit den schönsten Emotionen.
Also mein schönster Wettkampf bis jetzt war der Wettkampf, wo ich meine erste internationale Medaille gewonnen habe. Und es ist einfach so... Es ist der schönste Wettkampf, weil ich aus einer Verletzungspause rauskam, die ein Jahr lang ging und mich wirklich sehr frustrierend war und so. Und es einfach die Kirsche auf der Sahnetorte war, quasi bei einem internationalen Wettkampf teilzunehmen, dann schmerzfrei zu springen und dann noch eine internationale Medaille mitzunehmen. Es hat wirklich alle Emotionen in mir geweckt.
Gibt es da noch so einen Moment, der sich wirklich eingebrannt hat in deinem Kopf?
Also bei mir, ich habe ja im letzten Sprung meine Medaille ergattern können, und es war wirklich ein Zentimeter-Krimi, wie man sagen würde. Und ich weiß noch, als ich dann die Zahl gesehen habe, dann war es so, wow, krass, ich habe geschrien, ich konnte es nicht glauben. Ich weiß, dass dann Laura Raquel Müller und Ruth Hildebrand, die waren ja meine Weitsprung-Kolleginnen zu dem Zeitpunkt, die haben mich gehalten und ich konnte es einfach nicht. Ich glaube, ich habe nicht mal so ein cooles Fahnenbild bekommen, weil ich einfach so sprachlos war. Ich bin zu Udo gelaufen, nicht so, Udo, glaubst du das? Es war einfach alles sehr überwältigend.
Das kann ich mir absolut vorstellen. Gerade wenn man dann auch aus so einer Verletzung rauskommt. Das ist ja dann wirklich so das Letzte, womit man dann tatsächlich rechnet. Und ich glaube, das macht auch so den Reiz im Kern am Sport aus, diese Momente.
Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall prägend in dem Moment.
Und dann aber auf der anderen Seite, was war denn vielleicht ein schwieriger Wettkampf oder vielleicht auch eine schwierige Zeit?
Also... Da gibt's natürlich, also schade, so schade wie es ist, gibt's paar Momente. Ich gehe jetzt mal aber vielleicht auf eher eins, wo was relativ aktuell ist. Und zwar halt zum Beispiel in Espoo bei der U23E. Das war ein sehr schwieriger Wettkampf für mich. Ja, ich glaube, ich stand mir einfach auch kopftechnisch ein bisschen im Weg, mental. Und habe mir da vielleicht Druck gemacht, weil ich als Medaillenkandidatin oder als Favoritin angereist bin. Und das war eine Position, die ich davor vielleicht noch nicht so angenommen hatte in meinen vorherigen Leichtathletikjahren. Und es war sehr schwierig, das umzusetzen, was ich eigentlich drauf hatte. Aber naja, man lernt aus solchen Erfahrungen und das muss auch mal sein, leider.
Das liest man tatsächlich häufig, dass wenn man das erste Mal in so einer Favoritinnenrolle steckt, dass das schon auch ungewohnt sein kann und dass es häufig dann auch schwieriger ist, einen Titel zu verteidigen, als ihn das erste Mal zu gewinnen. Das habe ich Frederik Weigel auch in der letzten Woche gefragt. Würdest du das so sehen, also dass es tatsächlich so einen Unterschied macht für den Kopf, weil ich sag mal, die Ausgangsleistung aus dem Training, die waren wahrscheinlich gut, aber dann diese Situation, diese neue, vielleicht auch Leute, die dann auf einen zukommen und dann mit einem reden, hier, du holst Medaille oder sowas, dass dann vielleicht auch nochmal das Ganze so ein bisschen verschärft, was diesen Druck angeht.
Ja, also ich würde sagen, jetzt bei mir persönlich, eigentlich kann ich gut mit Druck umgehen. Und ich kann auch, das ist eigentlich auch eher das Mittel, was mich pusht und mir in den Arsch tritt, weil ich finde, manchmal kann ich das nicht so wirklich im Wettkampf mir in den Arsch treten und dann wirklich nochmal den extra Trick zu gehen. Und dann, wenn ich in dieser Drucksituation bin, kann ich das dann schon relativ gut umsetzen, weil ich dann, mein Trainer sagt immer, du bist die Frau des letzten Versuches, weil ich halt im letzten Versuch diese Drucksituation habe, um das halt dann umsetzen kann, was ich eigentlich drauf habe. Jetzt besonders im letzten Jahr kam halt dazu, dass ich auch sehr weit gesprungen bin, das für mich quasi auch, sagen wir mal, unerwartet war, für meinen Trainer nicht so. Und es war dann ein Sprung in andere Sphären, würde ich sagen, für eine Athletin in meinem Alter. Es war halt alles neu für mich, die mediale Aufmerksamkeit besonders. Und das war dann halt auch letztendlich, das habe ich wahrscheinlich dann auch mit in den Wettkampf genommen. Und dann kann es, glaube ich, dann schon schnell dazu kommen, dass man dem Druck nicht standhält.
Ja, auch wenn du das so beschreibst mit der Aufmerksamkeit der Medien, das ist, glaube ich, sowas, was man dann in dem Moment gar nicht so wirklich realisiert und dann erst rückblickend merkt, okay, wow, da war doch ganz schön viel Trubel, konnte mich vielleicht gar nicht so auf das konzentrieren, was eigentlich wichtig gewesen wäre und dass das auch eine Situation ist, in die man erstmal reinwachsen muss.
Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich sehe aus jeder Erfahrung und die ich mache, einfach ein Learning. Und wie gesagt, alles muss irgendwann mal sein. Und wenn ich dann halt weit springe, dann muss ich das halt auch akzeptieren, dass dann eine mediale Aufmerksamkeit und eine gewisse Erwartungshaltung kommt.
Dann schauen wir aber jetzt noch mal kurz zurück ins Training. Was sind denn so Inhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
Also ich mag auf jeden Fall eine Weitsprungtechnikeinheit. Das macht mir auf jeden Fall Spaß, da dran zu feilen. Aber ich finde auch so eine Sprinteinheit eigentlich ganz cool, besonders die Starts, weil es vielleicht ein Steckenpferd ist, was ich noch nicht so kann. Und ich finde es interessant, wie man das beeinflussen kann mit so Kleinigkeiten, wo ich eigentlich keine Ahnung von habe. genau, das sind jetzt so die Trainingseinheiten, die ich ganz cool finde.
Und auf der anderen Seite, was sind so Inhalte, von denen du weißt, okay, die sind vielleicht wichtig für die Verletzungsprophylaxe oder für Grundlagen, aber wenn ich könnte, würde ich sie aus dem Trainingsplan rausstreichen?
Ja, also bei mir ist es eindeutig die Krafteinheit. Ich bin auch, das sieht man, wenn man springt, ich bin kein Kraftpaket. Ich habe auch dünne Waden, alles. Also das ist nicht so. Und da bei mir ist das die Motivation beim Krafttraining, einfach so schnell wie möglich es hinter mir zu bringen. Das heißt, ich baller die Sets dann immer nacheinander runter. Aber es muss halt gemacht werden. Besonders jetzt bei mir mit den Disbalancen habe ich auch viel Reha gemacht. Da haben wir auch viel Krafttraining gemacht und es bringt dann halt schon weiter, um die Belastung zu halten.
Wie sah das Krafttraining in der Reha aus?
Da haben wir viel am Isomet quasi jetzt auch gemacht, besonders links, damit ich schnell wieder Muskeln aufbaue.
Ja.
Genau, und dann haben wir auch, da haben die David-Geräte, die halt auch sehr isoliert Muskelgruppen wie Rücken, Bauch, Rumpf und halt auch viel Beine, wie gesagt, weil ich halt durch meine Verletzung am Fuß, besonders links, schwächer bin als rechts und ja, da einfach alles zu stabilisieren.
Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
Ich glaube, was ich jüngeren Athleten geben würde, ist halt, erstmal Spaß zu haben und schauen, dass keiner einem den Spaß wegnimmt und besonders einfach vielleicht dieses Motto Trust the Process, also vertraue deinem Weg, vertraue deinem Umfeld, sei trotzdem wachsam, sollte irgendwas nicht sein, aber vertraue auch dir und dann wird meistens eigentlich alles gut. Wenn man alles zu viel überdenkt, dann kann es dann schon viel kaputt machen. Ich glaube, das ist wichtig und auch den Prozess genießen. Also jeder Schritt, den man in dem Prozess macht.
Ich glaube, das sind schöne Schlussworte. Deswegen an dieser Stelle, Mika, nochmal vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für die kommenden Wettkämpfe.
Dankeschön und vielen Dank für die Einladung nochmal.
Und das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Wenn ihr aktuelle News rund um die Leichtathletik nicht verpassen wollt, empfehle ich euch, den Mein Athlet Newsletter zu abonnieren. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und falls euch die aktuelle Folge gefallen hat, gebt mir doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcast und hinterlasst einen Kommentar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.